herzlich willkommen zu unserem heutigen Gottesdienst, den ich mit einer Überschrift versehen habe. Und ich habe hier die Überschrift gewählt, Faszination Jesu. Und Faszination, das soll hier in diesem Fall nicht eine Beschreibung von Jesus sein, sondern es soll ein erlebbares Bekenntnis werden. Jesus Christus, geboren als Gottes Sohn, kam auf die Welt und hat unzählig dokumentierte Wunder vollbracht. Einzigartige Wunder. Blinde wurden sehend, Lahme wurden gehend, Kranke gesund, Tote lebendig, Traurige fröhlich. Faszinierend. Und dazu kam noch, dass scheinbar auch die Naturgewalten ihm unterstellt waren. So konnte er Stürme und Winde aufhören lassen. Und er schaffte es sogar mit ein paar Brote und Fische 4.000 bzw. 5.000 Männer und Frauen, zuzüglich Kindern, satt zu machen. Und es blieb ausreichend noch übrig. Jesus, er hat Menschen fasziniert. Und er fasziniert auch noch Menschen über seinen Tod hinaus, weil er ihn besiegt hat und auferstanden ist. Faszination Jesus. Zählt sie noch heute? Ich werde später nochmal drauf zurückkommen. Und es ist so, dass ich sogar noch eine zweite Überschrift habe. Und die lautet wie das Lied, das wir gerade gesungen haben. Welch ein Freund ist unser Jesus. Und um das Ganze etwas persönlicher zu machen, habe ich es etwas umgetextet. Welch ein Freund ist mir mein Jesus. Und vielleicht fällt euch noch ein weiterer Unterschied auf zu dem davor. Ich habe das Ganze mit einem Fragezeichen versehen. Welch ein Freund ist mir mein Jesus. Dazu habe ich mir meine Gedanken gemacht natürlich. Und mal versucht so, was heißt Freundschaft für mich? Was bedeutet Freundschaft für mich? Und ich bin draufgekommen, es gibt sehr, sehr unterschiedliche Stufen oder Freundschaftsgrade, Freundschaftslevel, die ich definiere für unterschiedliche Menschen. Also, fangen wir mal an. So, sagen wir mal, die unterste Schicht der Freunde, das sind so die Bekannten. Ich weiß noch gar nicht, ob man da überhaupt Freunde sagen kann. Bekannte, Arbeitskollege, Nachbarschaft, wo man sich ab und zu trifft bei Veranstaltungen und man kommt zusammen und man kann mal ein bisschen was quatschen und plaudern. Vielleicht trinkt man mal was zusammen, aber das ist Hallo und ist jetzt keine große Beziehung, die da stattfindet. Dann Menschen, mit denen man sich verabredet, wo man sagt, hey, machen wir doch mal was zusammen. Ich finde dich sympathisch, wir passen zusammen, gehen wir mal fort, vielleicht treiben wir mal zusammen Sport oder wir gehen auf den Berg zusammen rauf oder kommt doch mal zum Abendessen, verbringen wir einen schönen Abend miteinander. Eine weitere Stufe ist dann, wenn man sich immer wieder gemeinsam trifft und Gemeinsamkeiten entdeckt. Man sagt, okay, wir haben denselben Humor, wir schauen gern dieselben Filme, wir treffen uns zum Spieleabend und das ist dann schon eine weitere Stufe. Dann kommt schon eine Stufe, die wird etwas persönlicher. Und ich tue mir da oftmals schwer. Jemand um Hilfe bitten, oder auch Hilfe annehmen oder Hilfe weitergeben. Das ist dann schon eine gewisse weitere Stufe für mich im Bekanntenkreis oder im Freundschaftskreis. So, das ist so wirklich schon so der Beginn einer Freundschaft. Man tauscht sich aus. Man ist schon enger beieinander. Man öffnet sich auch ein Stückchen, ja, über seine persönlichen Empfindungen. Dann weiterer Level. Freuden, Nöte, Sorgen, Teilen, Austauschen, zu sagen, hey, mir geht's beschissen, mir fehlt was, oder schau mal, was ich erlebt habe. Das sind dann Freunde, mit denen man gern sowas teilt oder vielleicht auch mal sagt, hey, ich brauche dich, wir müssen einfach mal quatschen, ich muss einfach das Ganze, was mich beschäftigt, loswerden. Da ist schon Verbundenheit da, da ist Fürsorge da. Da ist auch gewisse Opferbereitschaft schon da. Da könnte es sein, dass man schon mal ein Wochenende oder ein paar Urlaubstage opfert, wenn einer ihn braucht. Da geht man auch her und sagt, okay, wenn es dir finanziell mal nicht ganz so gut ist, vielleicht kann ich dir aushelfen mit einem kleinen Betrag. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay, gut. Weiß es ja nicht. Jetzt kommt noch mal eine Stufe drauf. Menschen, Freunde, wo ich Rat suche, wo ich wichtige Entscheidungsfragen in meinem Leben, vielleicht bei der Partnerwahl, Berufswahl, Wohnungswahl und so weiter, mit einbeziehe und sage, hey, ich brauche deinen Rat. Verlaufe ich mich da in irgendwas Dummes oder was hältst du dafür? Solche Menschen auf diesem Level, da kennt man sich schon gegenseitig sehr gut. Dann weiß man, wie der andere tickt, was seine Interessen sind. Da ist schon fast so was wie eine freundschaftliche Liebe und Verbundenheit da. Und dann gibt es noch eine Stufe für mich. Das ist schon immer so nacheinander, man wächst darauf. Und das ist die Hingabe. Das ist das, wenn mich jemand, mein bester Freund, meine beste Freundin, anruft und sagt, Markus, ich brauche dich, komme, was der wolle, und du lässt alles liegen und stehen. Du vergisst, was in der Arbeit ist, vielleicht auch, was in der Gemeinde zu tun ist. Du vergisst, was privat zu tun ist und sagst, hey, ich bin da für dich. Komme, was da wolle. Das nenne ich Hingabe. Man gibt sich den anderen hin. Da gibt es nichts Wichtigeres. Zurück zur Frage. Welcher Freund ist dir dein Jesus? Auf welchem Freundschaftslevel liegt Jesus bei dir? Ich komme zurück zur Faszination. Weil mit einer Faszination beginnt die Geschichte, über die wir hören. Ein Mann will unbedingt Jesus kennenlernen. Er macht sich auf den Weg zu Jesus, weil ihn eine Frage sehr beschäftigt, eine Frage, die ihm sehr wichtig ist. Deshalb sucht er Rat. Also er ist so auf dem Ratlevel bei Jesus. Weil er meint, dass er eine Lösung bieten kann. Da sieht man dann schon, dass eine gewisse Faszination von diesem Mann abzuleiten ist an Jesus. Und so lesen wir diese Begegnungen mit diesem Mann oder dieses Mannes mit Jesus im Johannesevangelium, Kapitel 18, ab Vers 18. Ich weiß, es ist etwas klein, aber ich hoffe, ihr könnt es lesen. Ansonsten lese ich es euch auch noch vor. Da heißt es, ein einflussreicher Mann fragt Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus antwortete, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, Gott. Und seine Gebote, die kennst du doch. Du sollst nicht die Ehe brechen, nicht morden, nicht stehlen, nichts Unwahres über deinen Mitmenschen sagen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Diese Gebote habe ich von Jugend an alle befolgt, erwiderte der Mann. Als Jesus das hörte, sagte er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkauf alles, was du hast und verteile das Geld an die Armen, so wirst du bei Gott einen unverlierbaren Besitz haben. Und dann komm und folge mir. Als der Mann das hörte, wurde er sehr traurig, denn er war überaus reich. Jesus sah ihn so dastehen und sagte, wie schwer haben es doch die Besitzenden, in die neue Welt Gottes zu kommen. Provokante Frage, wer von uns ist reich? Also haben wir keine Probleme, ins Himmelreich zu kommen, oder? Nur zwischendurch. Fasziniert von Jesus wendet sich dieser einflussreiche Mann, der in anderen Abschnitten auch reicher Jüngling genannt wird, an Jesus, um eine Antwort zu bitten über die Frage, die ihn beschäftigt, wie erreiche ich das ewige Leben? Darum geht es ihm. Ewiges Leben heißt in diesem Fall ewige himmlische Verbundenheit in der Gegenwart Gottes, be- und geachtet werden, den Tod nicht fürchten müssen, Frieden mit seiner Umwelt und mit sich selbst. Wer will das nicht? Deshalb sucht er Jesus auf. Hey Jesus, hallo, ich bin's. Ich weiß, du bist ein großer Meister. Ich weiß, du bist so super gescheit. Ich weiß, dass du auf wirklich alle Lebenslagen und Lebensfragen Antworten hast. Ich habe schon so viel gehört und jetzt brauche ich deinen Rat. Vielleicht sucht er aber auch Bestätigung. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass der einflussreiche Mensch schon eine Vorstellung darüber hat, was er alles in seinem Leben richtig gemacht hat. Vielleicht nicht nur im geistlichen Bereich, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich, weil der Erfolg gibt ihm ja recht und vielleicht interpretiert er das alles auch als Segen Gottes. Er will mit Gott gut Freund sein. Er will sich mit Gott gut stellen, deshalb befolgt er seine Gebote. Er versucht, ein gottgefälliges Leben zu führen, nach all den Vorschriften und die Gesetzen der damaligen Zeit. Und im ersten Moment scheint er diese Bestätigung auch zu erhalten. Er kennt und befolgt die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, nicht lügen, du sollst Vater und Mutter ehren. Diese Gebote habe ich von Jugend an befolgt, sagt er. Scheinbar bis dahin alles richtig gemacht. Gott ist sein guter Freund. Und im Markus-Evangelium heißt es an dieser Stelle, nachdem er gesagt, hey, ich habe alles so gemacht, da heißt es dann, und Jesus sah ihn an und gewann ihn lieb. Jesus liebt die Menschen, die aufrichtig sich nach den Geboten Gottes halten. Jesus liebt die Menschen, die ein gottgewolltes Leben führen. Aber es geschieht etwas, was ich von einem guten und erst recht von einem sehr guten Freund auf dieser Ratsebene erwarte. Eine ehrliche Antwort. Ehrlichkeit. Leider ist diese auch oftmals schmerzhaft. Jesus zeigt ihm, dass er fast alles richtig gemacht hat, aber eben nur fast. Eins fehlte noch. Verkauf alles, was du hast und verteile deinen ganzen Besitz unter den Armen, unter den Menschen, unter deinen Mitmenschen und folge mir nach. Es gibt einen Schatz, einen himmlischen Schatz, den Jesus anbietet. Den Schatz des Evangeliums. Reich sein im Himmel. Schöneres kann es nicht geben. Schwereres manchmal auch nicht. Diesen Schatz zu halten, der ist nämlich schwer zu bekommen. Schwer für die zu bekommen, die gern festhalten, die gern sammeln, die gern horten. Aus Angst vor Niederlagen oder aus Sorge vor Verlusten. Und dabei geht es nicht ausschließlich um Vermögen oder Besitz, wie bei dem reichen Jüngling. Es geht darum, woran unser Herz festhält. Besitz, Geld, Haus. Vielleicht hängt dein Herz auch an deiner Freizeit und an deinen Freiheiten, die du genießt, an deinem Wohlstand, an deinem Ansehen und Würde. Vielleicht hängt dein Herz auch voll an der Familie, an Gesundheit, die Geborgenheit, an dem Sport, der dir so viel Spaß macht oder an deiner Komfortzone. Selbst wenn in dieser Geschichte das Vermögen dieses Menschen im Vordergrund steht, denke ich, es geht um weit mehr. Als Jesus ihm aufzieht, du sollst nicht Ehebreche stehlen, morden, oder hat er ein Gebot außen vor gelassen. Das Gebot, das so als das wichtigste und größte Gebot bezeichnet wird, das haben wir auch in Matthäus 22 finden. Liebe Gott, den Herrn, mit ganzer Kraft, mit ganzem Herz, mit ganzem Verstand, mit ganzem Vermögen. Dies ist das größte und wichtigste Gebot, aber gleich wichtig ist ein zweites: Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Sei da für sie. Bei dieser Geschichte zeigt sich für mich die Stellung, die Jesus Freundschaft bzw. die Gottesfreundschaft im Leben des reichen Jünglings eingenommen hat. Jesus, du bist ein guter Meister, einen, den man als Kumpel gern hat, einen Menschen, der durchaus faszinieren kann, aber in meinem Leben gibt es einige Dinge, die mir wichtiger sind. Wie gesagt, es muss sich nicht immer um persönlichen Besitz oder Reichtum handeln. Es gibt einiges im Leben von uns Menschen, auch von uns Christen, die uns manchmal oder vielleicht sogar öfters wichtiger erscheinen als die feste Bindung oder eine feste Freundschaftsbeziehung zu unserem Herrn und Heiland Jesu Christi. Dabei zeigt sich, welch ein Freund ist mir mein Jesus? Wie zu Beginn gesagt, gibt es bei mir verschiedene Freundschaftsstufen. Nicht selten ist es hier der Fall, dass je mehr ich mich mit einer Person beschäftige oder befasse, desto intensiver wird die Beziehung. Und ich glaube, dass Beziehungen und Zeit miteinander und das Beschäftigen miteinander Freundschaft wachsen und festigen kann. Das geht oftmals bis zur Liebe und Hingabe. So ein Wachsen hat damit zu tun, was ich bereit bin, in diese Beziehung zu investieren. Wie viel Zeit und Hingabe ich hineingebe. Welch ein Freund ist dir dein Jesus, entscheidet sich in der Frage, wie groß ist deine Bereitschaft, dich auf eine Beziehung mit ihm einzulassen. Welch ein Freund ist dir dein Jesus, entscheidet sich in der Frage, wie groß ist deine Bereitschaft, dich auf eine Beziehung mit ihm einzulassen? Möchtest du ihn näher kennenlernen? Auch wenn es bedeutet, gewisse persönliche Interessen zurückzuschrauben oder gar darauf ganz zu verzichten. Mit 14 lernte ich einen Jungen kennen. Und als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, war das so gar nicht mein Typ. Leider mussten wir das Zimmer auf einer Freizeit miteinander teilen. Und ja, es kam nur zu Höflichkeiten. Also wir verbrachten nicht mehr Zeit als nötig. Wir trafen uns abends, wenn wir ins Bett gegangen sind, und nach dem Frühstück gingen wieder unsere Wege auseinander und ein bisschen Wortwechsel war dazwischen. Und als diese Freizeit nach einer Woche vorbei war, war es mir eigentlich egal, ob ich den wiedersehe oder nicht. Ein Jahr später, selbe Freizeit, wieder derselbe Typ da. Aber scheinbar hat es irgendwie vielleicht einen Mangel an Alternativen, weil sonst keiner da war, haben wir uns mehr und mehr miteinander beschäftigt. Wir haben erzählt und er hat so manchen Blödsinn gemacht, ich nicht. Und wir hatten Spaß miteinander, immer mehr Spaß. Und so kam es, dass wir uns mehr miteinander beschäftigten. Es kam so weit, dass wir uns zwischenjährlich auch gegenseitig besuchten, dass wir uns mal angerufen haben, dass wir uns mehr und mehr miteinander beschäftigt haben. Es entwickelte sich eine Freundschaft. Eine Freundschaft, die uns auf die glorreiche Idee gebracht hat, sofort, nachdem ich volljährig war, gemeinsam in den Urlaub zu fahren. Ging in den Urlaub, er machte wieder Blödsinn, ich nicht. Wir intensivierten unsere Beziehung zueinander. Das ging so weit oder geht so weit, dass ich wirklich ihn auch bei entscheidenden Fragen meines Lebens mit eingebunden habe, ihn um Rat und Frage gesucht habe, er mir Rat, mit seinem Rat, den ich nicht oft angenommen habe, manchmal schon, genommen habe, weil wir einfach so total anders sind. Wir sind wirklich total anders vom Typus her. Durch das, wie wir uns miteinander ausgetauscht und beschäftigt haben, weiß er leider genau, wie ich ticke. Und ich weiß, wie er tickt. Und ich weiß auch, zu meinem 50. Geburtstag habe ich ihn eingeladen. Und er wollte in der Früh zu uns kommen, etwa 200 Kilometer entfernt. Gute 2 Stunden Autofahrt und sein Auto hatte eine Panne. Typisch. Was macht er? Er ruft einen Freund an. Kannst du mir dein Auto leihen? Nein. Er ruft noch einen Freund an. Hey, ich muss da irgendwie runterkommen. Nach einer Zeit hat er ein Auto organisiert. Einen alten Transit-Kastenwagen. Und mit dem kam er dann runter zu meiner Feier, total verschwitzt, total fertig und so weiter. Aber er war da. Er rief nicht an und sagte, hey Markus, es geht mir nicht aus. Er setzte alles dran. Er setzte alles dran, um an dem Fest dabei zu sein. Und das ist für mich schon dieser Freundschaftslevel, Hingabe. Für mich ist diese Freundschaft unendlich wertvoll. Wenn mir die Freundschaft zu meinem besten Freund schon so wertvoll ist, ist sie doch nichts im Vergleich zu der Freundschaft, die dir und mir unser Herr Jesus anbietet. Die Grundvoraussetzung, dass Freundschaft entsteht, dass sie gefestigt wird, dass sie wächst, ist Beziehungspflege. Die Antwort auf die Frage, welcher Freund ist mir mein Jesus, beantwortet sich dann, wenn wir prüfen, wie ist mein Beziehungsstand zu ihm. Suchen wir den Kontakt zu ihm, beziehungsweise treten wir überhaupt in Kontakt mit ihm? Durch Beten, durch Lesen der Bibel, oder das Begegnen den Herrn in der Kombination Beten, Bibel lesen, Ruhe in der sogenannten stillen Zeit. Jesus lädt dich ein, mehr Zeit mit ihm zu verbringen. Er lädt dich ein, ihm näher kennenzulernen. Und zwar nicht nur durch Gebet und die stille Zeit oder das Bibellesen, sondern er sagt, hey, ich will Kontakt haben mit dir in der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Wo suchen wir Jesus? Und da haben wir eine feste Zusage von ihm. Denn wo zwei oder drei in meinen Namen sich versammeln, da bin ich. Da bin ich mitten unter euch. Das kann in einem Hauskreis sein, das kann in einem Gebetskreis sein, das kann aber auch im Gottesdienstbesuch sein. Hier lernen wir Jesus kennen. Hier ist er da. Und der nächste Schritt, ihn kennenzulernen, auf dem Freundschaftslevel mit ihm voranzukommen, ist die Einbindung in seine Gemeinde. Teil seiner Körperschaft werden. Sich einbringen. Aufgaben und Dienste in seiner Gemeinde zu übernehmen. Jetzt sind wir auf diesem Freundschaftsdienstlevel mit besonderen Segen füreinander einstehen, helfen. Und ich bin überzeugt, je mehr wir uns auf Jesus einlassen, desto mehr wächst die Freundschaft und desto mehr gewinnt die Faszination zu ihm, die erlebbare Faszination. Und umso leichter wird es uns auch fallen, eigene Interessen, wie Reichtum, Freizeitgestaltung, Ansehen, Rechthaberei oder was auch immer abzulegen und uns mehr und mehr ihm zuzuwenden. Wer mag sagen und ermessen, wie viel Heil verloren geht, wenn wir nicht zu ihm uns wenden? Dabei geht es um dein persönliches Heil. wenn wir nicht zu ihm uns wenden. Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf eine weitere Geschichte mit ähnlichen Voraussetzungen, aber einen anderen Ausgang eingehen. Auch hier handelt es sich um einen wohlhabenden Mann, aber der hat in seinem Leben so ziemlich gar nichts richtig gemacht. Dennoch verspürt er eine ähnliche Faszination zu Jesus, weil er ihn unbedingt kennenlernen will. Und diese Geschichte, die steht nur ein Kapitel weiter vom Lukas-Evangelium im Lukas 19. Ich lese wieder vor, falls ihr es nicht lesen könnt. In Jericho lebt ein Mann namens Zachäus. Er war der oberste Zolleinnehmer in der Stadt und war sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus sei, aber er war klein und die Menschenmenge versperrten ihm die Sicht. So lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, schaute er hinauf und redete ihm an: Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute dein Gast sein. Zachäus stieg schnell vom Baum und nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Alle sahen es und murrten, sie sagten: Bei einem ausgemachten Sünder ist er eingekehrt. Aber Zachäus wandte sich an den Herrn und sagte zu ihm: Herr, ich verspreche dir, ich werde die Hälfte meines Besitzes den Armen geben, und wenn ich jemand zu viel abgenommen habe, will ich ihm vierfach zurückgeben. Darauf sagte Jesus zu ihm: Heute ist dir und deinem ganzen Hausgemeinschaft die Rettung teilgeworden. Zachäus hat es sofort richtig verstanden. Seine Faszination scheiterte nicht an der Hürde seiner eigenen Interessen, Geld zu horten, weil da war er auch spitze. In dieser Geschichte zeigt sich für mich, Jesus übersprang bei ihm alle Freundschaftslevel, die ich aufgezählt habe. Er hat nicht abgewogen, was er bereit war, in die Freundschaft zu investieren. Bei seiner persönlichen Beziehung und bei der Frage, welch ein Freund ist unser Jesus, gab es kein Fragezeichen, sondern ein Aufrufezeichen. Welch ein Freund ist mir mein Jesus? Ausrufezeichen. Darin ist er uns ein Vorbild. Jesus nicht als Freund, sondern als Retter und Heiland seines Lebens. Jesus' Freundschaft zu dir und zu mir ist mit nichts zu vergleichen, denn er hat sich am Kreuz geopfert für uns, für unsere Schuld, um uns mit Gott zu versöhnen. Bist du noch bei der Einstufung der Freundschaftslevel? Wo ordnest du Jesus ein? In welchem Level bist du? Und solltest du dich hier irgendwo finden, mach weiter. Geh die Stufe weiter über das hinaus. Dann wird nämlich aus dem Fragezeichen, welch ein Freund ist unser Jesus, ein Ausrufezeichen, eine Begeisterung, eine Faszination. So ein Freund ist unser Jesus. Wenn wir wie Zachäus von Jesus so fasziniert sind, wird es uns leichter fallen, die scheinbaren Wichtigkeiten unseres Lebens abzulegen und zu sagen können: Oh, so ist uns Jesus alles. König,
Herr meines Lebens, Priester, der mich Gott näher bringt, und Prophet, der mein Leben in Zukunft bestimmen wird. Amen. Wir wollen noch miteinander beten. Ja. Welch ein Freund ist bereit, sein Leben für uns zu geben, Herr. Das, was du getan hast, ist unermesslich groß und mit nichts zu vergleichen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine, für unsere Schuld gestorben bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du dich auch bereit erklärt hast, Herr in unserem Leben zu sein, um uns mit Gott zu versöhnen, damit wir dieses ewige Leben erlangen dürfen. Ja, und ich danke dir, dass du durch deine Tat sämtliche Freundschaftsstufen übersprungen hast, aber trotzdem uns Hilfestellungen gibst, mit uns Gemeinschaft haben willst, mit uns mit Rat und Tat zur Seite stehen willst. Welch ein Freund ist unser Jesus. Wir loben und preisen dich da dafür. Amen.